Wunderschönen guten Morgen, es ist schön, euch wiedersehen zu dürfen. In der Predigtvorbereitung hat mich die ganzen letzten Wochen beschäftigt. Okay, was könnte ich denn der Gemeinde mitgeben? Nachdem mir Gott nicht wirklich für eine Zeit was auf dem Herzen gelegt hat, habe ich gesagt, okay, welchen Text könnte ich denn jetzt, ist an meinem Leben dran, was möchte vielleicht Gott mir durch die Predigtbereitung selber zeigen? Und ich predige diese Predigt unter anderem mir und hoffe, dass daran, euch daran teilnehmen zu lassen und euch gleichzeitig auch zu ermutigen. Die Geschichte über David und Goliath hat man schon sehr, sehr oft gehört. Ich glaube, es gibt kaum einer, der sie nicht kennt. Und man fragt sich immer, okay, die Aspekte, die in der Predigt genannt worden sind, wird ruhiger, man kann abschalten. Aber ich finde es so spannend, dass die Geschichten, die wir immer wieder gehört haben, beziehungsweise immer wieder gelesen haben, immer wieder Schätze birgt, immer wieder was Neues birgt, was man ausgraben kann, was man mitnehmen kann, womit man sich entmutigen lassen kann. Und der Hauptaspekt ist jetzt nicht unbedingt auf David selbst, sondern eigentlich, was ist auf den Aspekt des Volkes Israel von der Perspektive. Und da möchte ich euch einfach in 1. Samuel 17 ein wenig mit hineinnehmen. Am Anfang dieses Kapitels wird eigentlich die Szene, in dem sich das ereignet, dargestellt. In Vers 1, im Vers 17 lesen wir, die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und kamen zusammen bei Socho in Juda. Und lagerten zwischen Socho und Azeka, also so schräge Namen, die ich kaum aussprechen kann. Und Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen auf einem Berg jenseits und die Israeliten auf einem Berg diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus mit dem Namen Goliath aus Gath, 6 Ellen und eine Handbreit groß. Und dann wird beschrieben, wie groß seine Rüstung und wie schwer und alles, um die Szene von dem riesigen Kämpfer, der wirklich einiges an Berufserfahrung quasi im kriegerischen Bereich mit sich bringt, hat und wie er in seiner Rüstung ist und wie stark er zu sein hat. Also er ist einfach wahrscheinlich 3 Meter groß oder so wie jemand, der Basketball spielt, so wie man sich das vorstellt. Relativ, ja, riesig und breit gebaut, ein Schrank eben. Und wenn man so normal 1,60 oder so groß ist und so hoch guckt, ist das schon beeindruckend, aber im Großen und Ganzen sieht man den ja sowieso nur von der Ferne. Und er sagt, wer kommt denn heraus und wer kann gegen mich kämpfen? Je nachdem, wer mich besiegt, dann sind wieder deine Knechte und umgekehrt. Also es ist ein Kampf, ein Mann kämpft gegen einen Mann und das soll dann den Kampf entscheiden. Aber warum ist das wichtig? Es wird berichtet, dass es hier sich 40 Tage lang hin und her zieht. Das Volk Israel war zu dieser Zeit, hatte zum ersten Mal einen König. Es kam aus der Richterzeit, wo es immer mal wieder ja sehr zerstreut war. Das Volk war ein bisschen jetzt nicht so einheitlich und man hat auch unter David, nachdem der König wurde, musste er sehr, sehr viele Kämpfe machen, um die Feinde bezwingen zu können und auch Frieden im Reich zu schaffen. Also es brauchte wirklich sehr viel Kämpfe, um wirklich die ganzen Bedrohungen einherzuwerden. Und die Problematik an einem Kampf gegen einen Gegner ist, dass wenn man jetzt in diesen Kampf viele Leute verliert, man nicht mehr die Ressourcen hat, um andere Stelle wirklich kämpfen zu können. Dieser Feind, also Israel, war von Feinden buchstäblich umgeben. Die Ägypter stellten eine Bedrohung dar. Die Philister, die Edomiter, die Moabiter auf der anderen Seite. Die Philister waren auf der Einen Moment, Karte muss man lesen können. Westen, die Edomiter und Moabiter waren auf der Ostseite, in Ägypten waren auf der Südseite. Gerade eben gab es nicht unbedingt sehr viel Bedrohung im Norden, aber im Groben und Ganzen war das ein Problem. Man hatte ein Berufsheer, das Hauptheer hat sich dann versammelt, also die sind also die Philister gegen Juda aufgezogen, mehr in ihrem Land, und haben sich strategisch positioniert auf einem Berg. Die Israeliten haben sich auch strategisch auf einem anderen Berg, sodass ein Tal dazwischen liegt, positioniert. Das bedeutet, wenn ein Gegner den anderen versucht anzugreifen, muss er quasi seine strategische Position verlassen, durch ein Tal durchgehen und den Berg hochgehen und gegen den Berg hochkämpfen. Das macht einen sehr, sehr verletzlich für Bogenschützenangriffen, und generell hat man mehr mit Ausdauer zu kämpfen, und es ist trotzdem auch sehr viel einfacher, sich gegen Leute zu verteidigen, wenn man auf einer Anhöhe ist. Es ist also quasi, wenn ein Volk dem anderen angreift, ist es mit erheblichen Verlusten von Menschen, geht das einher. So ein junges Volk, sagen wir mal, große, riesige Herrscher waren so 50.000, vielleicht waren Israel, es war kein kleines Volk, die Philister hatten nur so 5 riesige Stadtstaaten, Israel war ein bisschen größer, wie gesagt, aber ein junges Volk. Ich glaube, vielleicht war Israel sogar noch ein bisschen größer als die Philister. Sagen wir mal, so die Israeliten hatten vielleicht 15.000, die Philister vielleicht 12.000. Das Problem war aber die Verluste, die damit einhergehen, den anderen anzugreifen durch diese Talenge, und die Problematiken. Was, wenn man sich jetzt ein Heer so dezimiert, hat es auch die Problematik, dass andere merken, okay, das Volk hat einen schlechten Kampf hinter sich, die sind ein bisschen geschwächt, ideal, um anzugreifen. Also es ging jetzt nicht nur darum, strategisch zu denken, okay, wir haben den Kampf vor uns, wie gewinnen wir diesen Kampf, sondern auch, wie sind die Kämpfe danach. Und 40 Tage, es zieht sich also einige Zeit, setzen sich die Heerführer auch zusammen und besprechen Strategie. Und um halt diese Kämpfe, um diese Blutvergießen und auch diese Schwächung Herr zu werden, gibt es dann in der Antike die sozusagen Kampfart Mann gegen Mann. Man schickt einen Vertreter des Volkes aus und der andere schickt einen Vertreter des Volkes aus, und wenn, je nachdem wer gewinnt, der hat gewonnen. Und das ganze Volk muss nicht kämpfen, man hat nicht so viele Verluste und man hat eigentlich quasi für diese Zeit abgeschlossen. Nun tritt da ein Mann davor, der ein Hühne ist. Und das ist jetzt nicht unbedingt gerade einfach, weil wenn man einen Mann zum diesen Kampf schickt und dieser Person verliert, dann bedeutet das, dass man eine Niederlage hat und dass man Tribut zahlen muss und die ganzen Konsequenzen vom Ruf und alles einhergeht. Also man überlegt, okay, welche Person könnte man überhaupt dahin schicken? Und die anderen haben halt auch so einen Hühner. Aber wenn man jetzt buchstäblich angreift, dann muss man sich eigentlich nachsagen lassen, es gab keinen Mann, der mutig genug war, gegen diesen Mann zu kämpfen. Und so ging das einher. Und es gab Strategiebesprechungen. Hey, was machen wir in dieser Situation? Was geht ab? Wie sollen wir diesen Menschen Herr werden? Und in dieser Zwischenzeit war das eigentlich wirklich strategisch ideal, den Gegner und den anderen den Mut zu nehmen und zu sagen, es tritt einer daher und sagt, ihr traut euch nicht. Steht da, wir sind ja bereit zum Kampf, wenn ihr euch aufmachen würdet, wenn ihr jemanden schicken würdet, wenn ihr irgendjemanden in euren Reihen hättet, der Mut hätte, dann könnten wir ja den Streit beilegen. Dann wäre das ja eine einfache Geschichte, dann sehen wir, wer größer ist. Also es war eigentlich, entweder sie nutzen vielleicht sogar ihre herrische Herrmacht aus, mit Verlusten, und müssen sich nachsagen lassen, dass es keinen einzelnen Mann mutig genug gab, oder sie schicken einen Mann, der jetzt vielleicht Israel, dieses Volk hat das Land Kanaan generell ja auch schon mal einnehmen sollen. Und das ist dann halt ein Land voller Riesen beschrieben worden. Sie waren also selber nicht so riesig. Wieso sollte man aus taktischen Gründen jemanden vorschicken, der schmächtiger ist oder eineinhalb Köpfe kleiner ist im Kampf und dadurch verlieren, wenn man doch auf der anderen Seite so gewinnen kann, aber was mit Verlusten einhergeht? Also man war in einer Art Pattsituation, wie geht man vor? Man hat alles überlegt, strategisch besprochen und man kam einfach nicht weiter und deswegen lagert man sich so und zunehmend diese Verhöhnung und dieses Streitereien, jeden Morgen sich aufzustellen und erzählt zu bekommen, ja, wer seid denn ihr? Unsere Götter sind größer, ihr seid nur ein kleines Volk, ihr seid ein junges Volk, ihr habt es überhaupt nicht drauf, wenn ihr Mut hättet, hättet ihr euch von uns gestellt, wir sind bereit. Und Tag für Tag wird man kritisiert, nochmals kritisiert, wird man verhöhnt und man wird gesagt, okay, wie geht man mit der Situation um? Oft könnte man jetzt sagen, begegnet uns das jetzt in unserem Leben auf andere Art und Weise. Es gibt ja nicht immer so einen einfachen Ausweg, eine Kampfsituation, wo wenn man einmal kämpft, ist das vorbei. Man muss ja auch an die Zukunft denken, wenn man jetzt so, was sind die Konsequenzen, wenn ich so und so handle? Habe ich dann noch Ressourcen in anderen Bereichen? Es gibt ja nicht nur eine Front, an der man kämpft. Also was ist jetzt strategisch? Ich persönlich hatte auf der Arbeit jemanden, der mir nicht gut wollte. Und diese Person hat mich untergraben und versucht zu untergraben, wo es ging. Hat gesagt, ich will eigentlich nur meine Arbeit gut machen. Hat mir eigentlich gesagt, hey, du bist nicht gut in dem, was du tust. Hat mir meine Berufung ab und zu abgesprochen und gesagt, eins nach dem anderen gesagt, das machst du falsch, das machst du falsch, das machst du falsch. Und Gott hat mir jetzt nicht gesagt, geh kämpf, sondern hat gesagt, halte Stand. Du sollst nicht zurückweichen, aber du sollst auch nicht in Angriff gehen. Oft sind wir in einer Situation, wo wir Herausforderungen haben. Wo es nicht eine einfache Lösung geht und nicht darum geht, in Angriff zu gehen. Oder manche Leute haben mit Rechnungen zu kämpfen. Das kann auch eine Sache sein, die einem im Gesicht starrt. Und man hat keine Ahnung, wie man dagegen angeht und die Rechnung, zumindest die Worte, die man sich selber wiederum sagt, schreit einen an, du hast dein Leben nicht im Griff, hättest du deine Finanzen nicht besser im Griff oder könntest du besser sparen oder würdest du da die Ausgaben sparen. Wenn du das ein bisschen besser unter Kontrolle hättest, dann wäre ich gar kein Problem. Also teilweise die Worte, die wir uns auch selber zusagen, beziehungsweise die uns ja nicht nur von uns selber kommen, sondern teilweise auch Angriffe, geschickte Angriffe Satans sind. Wir wissen, dass sie nicht wahr sind. Wir wissen, dass wir Gott vertrauen können, aber wir haben trotzdem dieses Problem vor uns. Und in dieser Geschichte kommt halt jetzt eine Person von außen hinein. Jung und naiv. David, ein Schafehüter, der keine Kampferfahrung hat, besucht seine Jünger, weil seine Brüder sollte den Essen mitbringen. Die lagerten sich halt ein wenig außerhalb, es ist jetzt nicht so weit weg, es war jetzt nicht ewig lange Tagesreise, aber ja, der durfte in der Zwischenzeit, wie gesagt, seine Schafe hüten und der Vater sagt, bring etwas zurück, ich möchte gerne mal wissen, ob meine Söhne noch am Leben sind. Also die Leute daheim wussten nicht unbedingt, wie es denen an der Front ging. Es gab Austausch und wenn so ein Heer 40 Tage, es muss auch ernährt werden. Man aß auch regelmäßig das Kleine, dasselbe. Und ja, wurde halt dorthin geschickt. David mit seinem Gepäck ging dorthin und kam frühmorgens an. Er sieht, wie Goliath raustritt und sagt, wenn ihr nur Mut hättet, also unser Gott ist stärker und all diese Verhöhnungen. Und dann sagt er, wieso lasst ihr euch das eigentlich gefallen? Also, ihr habt doch einen großen Gott. Und ich finde das eigentlich richtig spannend, weil oft, wenn wir eine Rechnung oder wenn wir so ein Problem haben, was für uns groß ist, dann kommt öfters mal ein anderer Christ einher oder ein Arbeitskollege und sagt, eigentlich ist das doch gar kein Problem. Gott, der uns beigestanden hat, wird ja auch dabei wieder beistehen. Also wenn du nur mehr Vertrauen hättest oder wenn du dies und dies hättest oder was weiß ich. Also so manchmal kommen sehr, sehr gute Sprüche hinaus, aus den Menschen raus und man denkt sich, ich bin mit Gott unterwegs. Es ist nicht so, dass Gott mir egal ist und ich weiß es im Herzen auch. Aber du bist jetzt nicht unbedingt in der Situation drin. Du kommst jetzt frisch von draußen, warst bei deinen Schafen und das lesen wir buchstäblich hier. David erkundigt sich, ja, was kriegt eigentlich der Goliath besiegt? Er erkundigt sich mehrfach und fragt, was ist eigentlich der Preis, der den ereilt, wer sich diesen riesigen Helden entgegenstellt. So sehr, dass es anderen Leuten auffällt, dass er das tut. Und sein Bruder erwähnte, warum bist du eigentlich hergekommen? Das lesen wir ab Vers 28. Für denjenigen, der mitlesen möchte. In 1. Samuel 17, Vers 28. Und als Eliab, sein älterer Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du eigentlich hergekommen und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist doch nur gekommen, um den Kampf zuzusehen. David fragt eigentlich, ja, was kriegt eigentlich der den besiegt? Eigentlich ist es einfach, redet Worte dahin. Und wie gesagt, wenig Kampferfahrung, war noch nie im Krieg. Nicht in der Situation drin. Und natürlich reagiert dann ein Bruder halt einfach, genau so, wie wir es kennen. Was fällt dir eigentlich ein, in diese Situation so reinzusprechen? Du bist da nicht drin. Du bist noch jung. Was soll das? Aber David hörte anscheinend nicht auf, weil irgendwann hörte der König davon. Und was muss David getan haben, dass irgendwann jemand sagt, wir berichten mal dem König davon, dass ein junger Mensch danach fragt. Also das kann ja nicht, weil jemand sich neugierig über die Sachen austauscht, wird ja nicht gleich dem König zugetragen, der ja Wichtigeres zu tun hat in der Situation, der sich ja um die Verwaltung von 15.000 Männern und alles Mögliche kümmern muss, um Strategiebesprechung, wird ja nicht beigetragen, hey, da fragt einer, der eigentlich jungen Alters ist, einfach mal nach. Das ist ja unwichtig. Also anscheinend hat David da wirklich was losgetreten. Immer und immer wieder. Und zwar nervig. So wie ein kleiner Mensch, der halt Aufsehen auf sich zieht. Und so wird irgendwann David zu sich zitiert. Und dann sprach Saul zu David in Vers 33. Du kannst nicht hingehen, mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist noch zu jung. Dieser über ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Anscheinend hat David dann nicht nur gefragt, was kriegt er denn, sondern darf ich eigentlich auch kämpfen? Eigentlich kann ich das. Ja, das kriege ich hin. Ja, wird dann zum König zitiert, der ihm eigentlich sagt, bist du Jeck? Angesichts dessen, dass er am Ende seine Rüstung anzieht, muss er jetzt nicht unbedingt 14 gewesen sein, sondern vielleicht Anfang 18, vielleicht 17, halt ausgewachsen, war halt aber noch jung und ein Schafhirte, keine Berufserfahrung, also was soll das? Und David aber sprach zum König, quasi zum Saul, so lesen wir ein Vers später in Vers 34, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und errettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn beim Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einen von ihnen. denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von dem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr ist mit dir. Es ist jetzt nicht mit einem kurzen Gespräch getan, dass man sagt, okay, das Schicksal des ganzen Volkes, also mit dem Gespräch, lade ich auf dich, wenn du verlierst, haben wir alle verloren, wir müssen Tribut zahlen. Das ist ja mit einer riesen Konsequenz behaftet, wenn man verliert. Tributabgaben erziehen sich über Jahre hinweg und sind sehr, sehr belastend, vor allem für ein junges Volk. Anscheinend muss dieser junge Mann so viel Ausstrahlung und Charisma gehabt haben, dass der König gesehen hat, das ist nicht einfach nur ein Reden eines jungen Mannes, sondern da kommt jemand daher, der von Gott geschickt ist. Der Herr scheint mit diesem Menschen zu sein, er hat so viel Gottvertrauen. Und Saul geht darauf ein und sagt, okay, da ist jemand geschickt, das bewegt mich, das ist der Weg, den ich gehen soll. Gut, dann machen wir das. Und gibt die ganze Verantwortung auf ihn ab. Es ist jetzt nicht so, dass Saul ohne Überlegen des Rates, den hat er bestimmt hinzugezogen, nochmal hin und her, sollen wir das wirklich machen? Ist es wirklich? Und er kam zu dem Punkt zu sagen, der Herr, der ist mit ihm und wir gehen jetzt diesen Schritt. Und ich finde einfach, wie wahnsinnig und wie viel Vertrauen auf von Saul da einhergehen muss, ihm das zu beantworten. Es kommt so oft nicht rüber. Und so legte Saul David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf und seine Panzer. Also er rüstete ihn aus mit seiner Rüstung. Weil es ein junges Volk war, war es sehr wahrscheinlich, dass Saul die beste Rüstung, best ausgeformteste, die stabilste Rüstung hatte, die jemanden am besten equipped mit der Situation umzugehen. Und er zog es an und weil er halt so wenig Erfahrung hatte, hat er gesagt, ey, ich habe nicht gelernt, damit umzugehen, ich kann mich darin kaum bewegen. Es mangelte ihm nicht an Kraft. Das wird aus dem anderen Kontext ersichtlich, dass er am Ende auch das Schwert von Goliath aufnehmen und schwingen konnte. Also er war jetzt nicht gerade schmächtig. Aber er hat gesagt, wenn ich diesen Weg gehe, ich kann mich darin kaum bewegen. Also er sagte buchstäblich, ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es ab. Wie gesagt, er war jetzt nicht 14 und es war nicht naiv oder war jetzt nicht schmächtig, aber er hat einfach nicht die Übung da drin gehabt. Und er nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in seine Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Und das Krasse ist, dass er sagt, okay, diese Mittel, die andere glauben, dass man damit eigentlich am besten vorgehen kann, dass man am besten in dieser Situation gewinnen kann, die sind es nicht für mich. Ich kann das so nicht. Aber das, was ich kann, ist eigentlich Steine schleudern. Und das Steine schleudern ist jetzt nicht, oh, das ist ein Steinschleuder, Steine schleudern, und es gab Riesenheere, die eigens dafür, die in Britannien gab es Leute, die Häupter eingeschrumpft haben und Häupter benutzt haben, um auf Feinde zu schießen. Es gab ganze Heerscharen, die wirklich gut geworden sind in Steine schleudern und die das dann buchstäblich vorangeschickt wurden, bevor es Bogenschützen gab. Also das war jetzt nicht unbedingt keine Kriegswaffe. Es war eine Fernkampfwaffe. Und man konnte mit so einem Stein, der gut platziert ist, enorm viel Schaden anrichten. Und es ist jetzt auch nicht, ich gehe da ohne Plan rein. Sondern er sagt, wenn ich den gezielt treffe, dann muss ich nicht nah an ihn ran, dann muss ich nicht ihn kämpfen. Und wenn Gott meine Hand führt und mich treffen lässt, dann ist das überhaupt kein Problem. Solange der Herr mit mir ist. Ich habe mit den Waffen, mit dem, was der andere hat, überhaupt keine Chance. Aber von der Ferne, durch einen gezielten Stoß, kriege ich das hin. Kriege ich das hin mit der Hilfe von Gott. Und er muss das ja auch so rechtfertigen können, dass der König ihn auch so ziehen lässt. Das ist jetzt nicht so, okay, dann ist es ihm halt egal, dass er meine Waffenrüstung ansetzt. Er muss, lass ihn einfach dahin laufen, er wird halt besiegt. Nein, da hängt ja viel dran. Also er muss da auch eine Strategie entwickeln, von dem er erstens den König, womit er den König hätte überzeugen müssen, sodass er überhaupt gehen darf. Und nach der ganzen Strategiebesprechung, die da hinten dran steht, geht der Philister auf David zu, mit seinem Schildträger voraus, weil die Rüstung so schwer ist. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister verfluchte den David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meiner Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde hinne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein heraus. Und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zu Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit der Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David hatte aber kein Schwert in seiner Hand. Da lief er hin und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, flohen sie. Sorry. Die Israeliten jagten ihnen dann quasi nach und tatsächlich gab es einen Riesensieg. Das in der Kriegsführung ist extrem wichtig, dass man halt mental gewinnt. Also jemanden vorzuschicken, der das Volk malträtiert und die Moral sinkt. Wenn man entmutigt ist, wenn man in Sorgen ist, dann ist man nicht ganz bei der Sache. Wenn man nicht ganz bei der Sache ist, dann kann man nicht wirklich Kämpfe gewinnen, beziehungsweise ist es einfach, jemanden zu überwinden oder in Angst und Panik zu fliehen. Wenn man jetzt aber sieht und an einen Gott glaubt, und die anderen glaubten auch an einen Gott, dass so ein kleiner Knirps so einen großen Menschen besiegen kann, dann denkt man sich, wir packen und gehen. Also die ganze Herrscher hat ihre strategische Position aufgegeben, sie hätten durchaus einiges noch packen können, einige Verluste ausüben können, aber sie flohen. Dadurch war es möglich, dass die anderen hinterher jagen, und ohne Fühlverluste da wirklich Schaden anrichten kann. Das ist schon faszinierend, wie viel Vertrauen David in Gott setzt. Es ist immer wieder ein Riesenvertrauen und Zeugnis, dass es nicht auf Macht, nicht auf unser Wissen, nicht auf Strategien ankommt, wie wir denken, wie wir Probleme lösen können, sondern dass Gott seine eigenen Wege hat. Probleme zu lösen. Diese Predigt ist mir am Anfang die Woche gekommen und am Ende der Woche wurde diese Kollegin wurde gekündigt. Nicht dadurch, mir wurde nicht gesagt, kämpfe du. Mir wurde gesagt, halte stand, halte diese Reihen und ich werde für dich kämpfen. Und das Spannende ist, dass nicht unbedingt das Volk Israel mangelndes Gottvertrauen hat, sondern manchmal in der Situation auch Verzweiflung reinkommt. Vielleicht man hat nicht unbedingt die richtigen Lösungsmittel. Und dass man dann manchmal auf jemanden von außen angewiesen ist, der kommt, der neuen Mut reinbringt, beziehungsweise auch einen hilft, in diese Situation klarzukommen. Und das bedeutet nicht, dass man unbedingt weniger Gottvertrauen hat. Beziehungsweise, dass David so viel mehr Gottvertrauen hat als das Volk Israel. Weil, wie gesagt, da muss auch viel Vertrauen von Saul einhergehen, zu sagen, okay, wenn er von Gott berufen ist, dann schicke ich ihn in meinen Namen als König und im Namen Gottes aus. Manchmal werden Kriege gewonnen, Situationen, wo Gott sagt, du bist jetzt hier hingestellt und du sollst in dieser Situation standhaft sein. Du sollst nicht fliehen, du sollst diesen Situation kämpfst damit. Bleib standhaft, aber ich werde dir in dieser Zeit, wo du standhaft bist, entweder jemanden schicken oder dir einen Weg zeigen, wie du das gewinnen kannst. Und es ist einfach so krass, dass Gott in unseren Situationen, die auswegslos sind, immer einen Weg findet, in dem wir siegreich hervorgehen können, in einer Art und Weise, die wir nicht sehen können. Und Gott verherrlicht sich durch diese Situation. Das hat jetzt nicht nur dieses Volk so erlebt, sondern dieser Sieg hat so viele bewegt, dass auch andere Völker davon hören werden und sich zweimal überlegen, ob sie sich Israel gegenüber im Kampf aufstellen, beziehungsweise mit Respekt ihnen gegenüber aufstellen. Was einen auch mehr Frieden bringt im lange Sicht. Beziehungsweise man wird nicht dauernd von allen Seiten angegriffen, sondern Leute haben ein bisschen mehr Respekt vor einem. Und man kann standhafter stehen. Also, es hat nicht nur den Effekt von diesem Krieg, dass man den gewonnen hat, sondern andere Leute sehen auch diese Taten, sehen, was Gott in einem Leben getan hat, und ehrt Gott dadurch. Und sagt, da ist mehr dran an dieser Person. Und fragen vielleicht nach, wieso hast du das überstanden? Wie hast du das geschafft? Und dann ist es möglich zu sagen, der Herr hat mir den und den Feind in meine Hand gegeben, hat mir die Möglichkeit gegeben, in diesen Mitteln siegreich hervorzugehen, auch wenn ich dachte, dass es nie unmöglich ist. Und dadurch, dass Gott quasi gesagt hat, nee, ihr wartet auf diesen Bergesrand und ihr wartet auf David, konnte dieser Sieg noch viel größer werden und noch mehr, viel mehr quasi Einfluss auf die Völker drumherum haben, als wenn sie einfach gewonnen hätten. Gott konnte sich dadurch viel stärker verherrlichen und es hat sich viel mehr ausgewirkt, als wenn es einfach nur ein Sieg gewesen wäre. Und so verherrlicht sich Gott auch in deinem, unserem Leben immer und immer wieder, dass er manchmal nicht auf der offensichtlichen Art und Weise Sieg schenkt, sondern manchmal auf Umwegen, weil dadurch seine Herrlichkeit so viel größer und mächtiger wird, als wir und andere Leute es sehen können, dass Gott in unserem Leben aktiv ist. Also ich möchte es einfach nochmal zusammenfassen. Die Geschichte David gegen Goliath ist nicht eine Geschichte nur von dem Kleinen gegenüber dem Großen. Ein Volk, das einfach kein Gottvertrauen hat und dass da jemand daherkommen musste, der Gottvertrauen hat und den Riesen erledigen muss. Manchmal im Leben steht man einem Feind nämlich gegenüber. Es gibt strategisch keine sinnvolle Art und Weise, damit umzugehen. Vielleicht weiß man im Grunde seines Herzens, das und das könnte ich tun, das wäre vernünftig, vielleicht hat man nicht genug Gott, vielleicht hat man nicht auf dem Level Gottvertrauen, zu sagen, okay, dann kann ich das übernehmen und ich gebe mich dem hin. Vielleicht braucht man manchmal eine Person von außen. Aber in dieser Situation steht man drin, dass man einen Feind gegenüber hat. Manchmal braucht man Hilfe von außen, eine neue Perspektive wie David, der da hinkommt und sagt, wieso lasst ihr euch das gefallen? Wenn Gott auf unserer Seite ist, dann kriegen wir das hin. Und dieses Gottvertrauen ermutigt einen wieder, mehr in die Situation hineinzugeben, um entweder selber den Feind zu überwinden oder halt, dass Gott manchmal sagt, du sollst ausharren, aber ich werde den Feind überwinden. Aber alles in allem lässt sich das so sagen, dass, wenn wir Gott vertrauen, auf ihn harren, er für uns streiten wird, er einen Ausweg finden wird in einer Situation, die wir nicht den, einen Weg, den wir jetzt noch nicht sehen können, nicht nur um den Situationen ein Ende zu bereiten, sondern auch um sich zu verherrlichen, damit die Situation, damit man selber Mut schöpft, damit auch andere im Leben sehen können, der Herr, der Gott ist mit dieser Person, mit dir. Und mit ihm ist alles möglich. Was für einen großen Gott hast du, kannst du mir mehr davon erzählen. Und so möchte ich euch in die Woche entlassen. Keine Herausforderung ist zu groß für unseren Gott. Lasst euch helfen, redet mit anderen drüber, lasst euch eine andere Perspektive bringen, beziehungsweise lasst euch davon ermutigen, der Herr, dein Gott, ist mit dir. Kein Riese ist zu groß. Keine Herausforderung für unseren Gott unmöglich. Und du wirst mit dem Herrn, dein Gott, siegreich hervorgehen. Amen.